Hallo und herzlich willkommen zur Folge 69 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind in Vorweihnachtsstimmung. Unsere Spieler von Erzgebirge Aue haben in Sandhausen schon mal Geschenke verteilt. Aber nicht an Sandhausen, sondern an uns Fans. Tolles Spiel gestern. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Jetzt hier in unserer allerletzten Folge für dieses Jahr ist mit dabei Martin. Hallo Martin.
Hi.
Und wir müssen leider Genesungswünsche erstmal an Tobias rausschicken. Tobias kann heute leider nicht mehr dabei sein. Heute sind wir wieder nur zu zweit. Bisher beim letzten Mal haben wir es nie geschafft, irgendwie zu dritt aufzunehmen. Heute bin ich mal wieder dabei. Martin ist unser Dauerbrenner. Aber wir werden erstmal jetzt wieder eine schöne Weihnachtsfolge für euch aufnehmen. Ja, Martin, du warst gestern in Sandhausen. Erstmal nur eine Frage, so Anreise. Wir gehen dann gleich nochmal kurz ins Spiel hinein oder kurz natürlich eine gewisse Zeit. Schauen wir aufs Spiel. Aber wie lange braucht man denn von Potsdam, um nach Sandhausen zu kommen? Und vor allem, wann warst du wieder zu Hause?
Ja, ich bin so kurz vor 5 los und wir waren um 11:30 da. Also 6,5 Stunden. Ist ja aktuell auch Baustelle noch gewesen jetzt zwischen Mannheim und Frankfurt. Und also insgesamt war ich um die 20 Stunden unterwegs.
Oh Mann, und wie fährt man dann? Also du fährst nach Frankfurt, musst in Frankfurt umsteigen und dann Stuttgart? Oder wo steigt man dann um irgendwie mal nach Sandhausen zu kommen?
Nee, man fährt erstmal von Berlin entweder über Erfurt oder über Göttingen und Kassel Richtung Frankfurt. Und dann bin ich auf dem Hinweg in Darmstadt umgestiegen, Darmstadt nach Heidelberg und von Heidelberg mit der S-Bahn. Und auf dem Rückweg bin ich von Heidelberg nach Mannheim und von Mannheim durch bis Berlin gefahren.
Oh Mann, ja krass, was ihr dann so als Auswärtsfahrer immer dann auf euch nehmt. Aber umso schöner, wenn es dann gerade so endet wie gestern das Spiel, dass ihr dann auch ja mit 3 Punkten und ja 6 tollen Toren nach Hause fahren könnt. Gucken wir uns dann gleich noch an. Es ist ein Auf und Ab aktuell. Wir stehen, glaube ich, aktuell, wir müssen das Sonntagabendspiel nochmal abwarten, rund ungefähr auf Platz 10 in der Tabelle. 8 Siege, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. Das zeigt eigentlich schon alles, wie jetzt die Hinrunde für uns verlief. Ein Spiel haben wir noch jetzt gegen 1860. Zum Mettenschicht dann am nächsten Wochenende. Aber ja gut, das Auf und Ab, wie es sich jetzt in dieser Saison immer schon gegeben hat, hat sich auch in den letzten Spielen dann nochmal gezeigt. Wir wollen mit euch jetzt nochmal auf die 2 Spiele gehen, die jetzt seit der letzten Folge vergangen sind, gegen Ingolstadt und Sandhausen. Wir gucken uns den neuen Trainer an. Der Verein hat Nägel mit Köpfen gemacht und hat das Versprechen eingehalten, dann jetzt noch relativ zeitnah einen neuen Trainer zu präsentieren, damit er auch in Ruhe und mit der Mannschaft dann in die Vorbereitung für die zweite Halbserie gehen kann. Jens Hertel, gucken wir uns nochmal genauer an und gucken dann, wie es gewohnt seid, auch nochmal auf das nächste Spiel, 1860, und auch auf den Start in die Rückrunde dann im Januar. Aber zuerst, wir fangen mal erstmal mit dem Lowlight an der letzten Woche. Das war das Auswärtsspiel in Ingolstadt. Es ging schon los, Martin, dass wir keine Akkreditierung bekommen hast, oder? Wie läuft sowas ab? Du beantragst immer beim Verein die Möglichkeit, als Pressemitarbeiter zu arbeiten, und Ingolstadt hat dir die verwehrt, oder?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das so ausführlich besprechen sollen, aber also, es gibt nun mal Akkreditierungsrichtlinien und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man ist Vereinsmedium oder man ist halt professioneller Pressevertreter, und mit so einem Hobby-Fan-Podcast ist es sowieso schwierig. Und von daher ist natürlich alles, was die gemacht haben, völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich trotzdem, ja, ich finde es dann trotzdem ärgerlich, wenn man so eine Antwort bekommt, ja, ist nicht möglich, Punkt, und auf eine weitere Anfrage halt nicht geantwortet wird zum Beispiel. Aber gut, sollen sie halt wissen, und kann das ja auch Transparenz machen. Ich hätte ja auch gerne Pascal Tessroth interviewt, habe ich auch angefragt, und gab keine Reaktion zu.
Ja. Ist ja wahrscheinlich auch so, dass in Ingolstadt es mega viele Anfragen gibt und die Presseräume wahrscheinlich auch überfüllt sind mit Journalisten und Journalistinnen. Ja, aber gut, sei es drum. Du warst aber trotzdem dort, hast dir es nicht nehmen lassen und hast dir nicht weniger kurze oder lange Fahrt dann auf dich genommen nach Ingolstadt. Jürg Emmerich, der das Team übernommen hat, hat so ein paar Änderungen vorgenommen, gerade in der Abwehr, und ja, insgesamt würde ich sagen, der auch das Spiel so teilweise gesehen hat, war schon besser als das letzte Spiel gegen Fair, aber dann doch mit 0 Punkten sind wir nach Hause gefahren. Wie hast du das Spiel denn gesehen vor Ort, Martin?
Ja, erstmal noch eine andere Geschichte dazu. Ich habe mir dann ja eine Karte gekauft, wollte eigentlich so an die Ecke gehen, dass man auf den Gästeblock einen Blick hat und so ein bisschen an der Ecke von der Haupttribüne ist oder Richtung Haupttribüne ist. Der Block war aber gar nicht geöffnet und dann habe ich mir aus Versehen neben der Ingolstädter Heim-Fankurve eine Karte gekauft, weil ich halt dachte, das ist die andere Seite. Und dann war ich noch bei der Clearingstelle und die haben mir noch die Karte getauscht gegen eine Gästeblockkarte und dann war ich da einfach auf dem Sitzplatz direkt neben dem Stehplatzbereich, einsichtbehindert, aber gut, ich habe dann eher einfach nur oben gestanden, hatte man aber auch einen super Blick, so, ja, absolut coole Mottofahrt, habt ihr ja bestimmt gesehen, lustige Hütefahrt, gab es ein paar coole Bilder, auf jeden Fall, und naja, ich muss mal ehrlich sagen, mir wird dieses Spiel halt auch sehr, sehr, sehr viel zu negativ gesehen, also es war eine deutliche Stabilisierung, man konnte diese Verunsicherung viel weniger sehen oder sagen wir mal so ein ganz einfaches Beispiel, Marcel Bär, ja, da wird dann gesagt, die Mannschaft ist verunsichert, weil Marcel Bär den Ball nicht macht, aber es ist nun mal so, ein Stürmer macht nicht jeden Ball und hat sich wahrscheinlich am meisten selber geärgert. Und ich glaube halt, wenn wir auf dem fünften Platz stehen, dann macht er ihn auch rein, ne? Also das ist dann einfach die Situation und klar, man ist dann durch dieses 0-1 von Buschuskov, heißt der, ne? Ist man dann auch ziemlich abgerutscht in der Tabelle, aber ich würde mal sagen, war so ein Spiel, was man unentschieden spielen muss. Also ich fand jetzt, Ingolstadt hat keine Bäume ausgerissen, wobei natürlich auch Ingolstadt so ein bisschen auch, ja, also auch sowas wie unser ungeliebter Gegner ist, also wusste ich gar nicht, das haben sie nochmal im Stadion gesagt, Ingolstadt dann am häufigsten in seiner Vereinsgeschichte von 20 Jahren, der Verein wurde ja vor 20 Jahren erst gegründet, gegen Aue gespielt. Ich glaube, das war schon das 25. Spiel oder so. Also auch nochmal ein interessanter Fact, der da genannt wurde im Stadion.
Ja. Ingolstadt hat ja auch einen Lauf, ne? Das muss man ja auch dann so sagen. Die sind ja echt nach einem schwierigen Start dann in die Saison hinein immer besser ins Rollen gekommen. Hatten, glaube ich, vor unserem Spiel auch schon irgendwie 4 Siege am Stück oder so. Also auf jeden Fall mit einem gewissen großen Selbstvertrauen da ins Spiel gegangen und sagen wir mal, dieses Selbstvertrauen sorgt dann vielleicht dafür, dass man halt in gewissen Situationen ein bisschen kühleren Kopf bewahrt und halt die Dinger reinmacht. Ich gehe da genauso mit, so wie du es gesagt hast. Also würde auch sagen, es war eine positives Spiel für uns. Unter den Gegebenheiten, unter denen wir oder gerade die Mannschaft natürlich gerade stehen und gerade spielen müssen. Und ja, wenn Marcel Bär halt das Ding reinmacht, dann holen wir da einen Punkt und alle sind zufrieden, weil gerade in der aktuellen Lage halt ein Punkt auswärts in Ingolstadt wäre halt Gold gewesen und keiner hätte damit gerechnet. So ist es dann halt die knappe Niederlage geworden. Und ich fand auch, man konnte wenig bis gar nichts den Jungs vorwerfen. Klar, die Chancen, die wenigen, die man hatte, den Kopfball, war das auch Omar Sjaric, kurz nach der Halbzeit da an die Latte oder so, war das, bin mir jetzt unsicher. Aber auf jeden Fall,
auch im Kopf auch nicht.
Genau, also es hätte auch gut und guten gerne auch unentschieden hätte ausgehen können. Aber gut, so ist nun mal der Fußball. Wie gesagt, schade für die Auswärtsfans, die dann halt auch gerade diese schöne Mottofahrt dann irgendwie ohne Punkte wieder die Heimreise antreten mussten. Aber gut, der trübe Tag in Bayern muss dann halt auch schnell abgehakt werden und vor allen Dingen aus den Köpfen gebracht werden. Wir hatten jetzt dann 3 Niederlagen in Folge mit Dortmund, Verl und Ingolstadt plus die ganze Trainerdiskussion, das ganze Hickhack, die Trainerentlassung von Pavel dann vor dem Ingolstadt-Spiel. Also das sind alles Sachen, die halt dann doch auch in den Köpfen von der Mannschaft mit rumschwirren. Umso gespannter.
Und 850 Gästefans kann man noch kurz super ergänzen. Super
gut, das stimmt. Das
war schon mal mehr sicherlich, aber für die aktuelle Lage absolut respektabel für jeden, der dahin fährt.
Wollte ich vorhin schon fragen, wie viel waren es insgesamt im Stadion?
4.700. Okay, also knapp 20% aber Fans.
Ja, super. Genau, also klar werden es auch viele sein, die da irgendwie vor Ort sind und kurze Wege haben, aber dennoch wird sich die große Masse aus dem Erzgebirge aufgemacht haben und trotz gerade der aktuellen Lage und auch der irgendwie ja unschönen irgendwie Wettertemperaturen da unten in Bayern trotzdem auf den Weg gemacht und die Mannschaft unterstützt. So soll das natürlich auch sein. Aber jetzt wollte ich ja den schönen Übergang finden zum nächsten Spiel. Ich war ja sehr gespannt, wie jetzt dann im nicht weniger schwierigen Spiel in Sandhausen die Mannschaft auftritt. Sandhausen vor dem Spiel, glaube ich, 5. Platz. Auch in einer kleinen Ergebniskrise, waren auch schon mal weiter oben. Versuchen ja so ähnlich wie wir sind ja mit uns abgestiegen aus der 2. Liga.
Nee, ein Jahr später.
Ein Jahr später, okay, sorry. Wollen ja doch auch immer wieder hoch. Haben es letztes Jahr nicht geschafft. Und ja, dieses Jahr ist die dritte Liga einfach so eng, dass sie es natürlich auch schwer haben und es kein einfacher Durchlauf für sie wird. So, Martin, du hattest deine lange Anreise nach Sandhausen und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass du in Sandhausen warst. Und bist halt auch gleich auf einen alten Bekannten getroffen. Erzähl darauf mal von.
Ja, genau. Ich habe einen Stefan vor dem Spiel getroffen. Viele Grüße nochmal an der Stelle. Hatten wir ja auch schon 2021 mal im längeren Interview, wo er auch ein bisschen was über den Verein SV Sandhausen und die Geschichte erzählt hat, wie er so vom Amateurverein zum Profiverein auch geworden ist. Ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, dass Sandhausen auch wie, also ein typischer Amateurverein immer war, der dann irgendwann mal den Sprung in den Profifußball geschafft hat. Und ja auch bis heute zum Beispiel ewiger Erster der Oberliga Baden-Württemberg ist. Und ja, also so ist, man sieht das ja auch immer noch an vielen Stellen. Das Stadion ist ja auch in so verschiedenen Phasen gebaut. Die große Stahlrohrtribüne hinterm Tor, die dann gestern nicht mal aufgemacht war, weil einfach zu wenig Zuschauerinteresse da ist. Ja, und ansonsten ist es wirklich das Drittligastadion, wo ich am häufigsten war nach Aue. Interessanter Fun Fact.
Warum?
Ja, ich war ja auch ein paar Mal da schon bisher und
ja.
Dann.
Ja. Aber hast du sonst noch irgendeine Beziehung da unten in die Ecke?
Nö, aber ich war ja vor ein paar Jahren einfach mal häufiger da.
Okay. Ja. Ja. Du hast ein kleines Interview mit Stefan geführt. Wollen wir das mal hier raushauen?
Hallo, wir haben einen alten Bekannten am Mikrofon, den hatten wir ja schon auch mal im Interview vor mehreren Jahren. Hallo Stefan.
Hallo Martin, schön willkommen in Sandhausen.
Hallo Stefan, was erwartest du denn vom Spiel heute?
Ja, irgendwie sind das, glaube ich, die zwei Sorgenkinder der letzten Spiele, Sandhausen und Aue. Ganz gut gestartet, mittlerweile läuft es nicht so gut, also von daher die Erwartungen sind recht niedrig. Trotzdem hoffe ich, dass wir noch einen Heimsieg vor Weihnachten einfahren.
Ja, das hoffe ich natürlich nicht, aber wünsche uns ein schönes Spiel. Und wie verbringst du die Weihnachtstage?
Wir kriegen Besuch dieses Jahr aus den USA. Also eigentlich sind wir relativ verplant, stressig, aber auch schön, Familie. Und und Fußball abschalten ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Wünsche ich dir schöne Weihnachtstage.
Ja, vielen Dank, Martin. Viel Spaß in Sandhausen. Auch hoffe ich, dass ihr ohne Punkte heimfahrt. Aber ansonsten alles Gute und unseren beiden Vereinen und auch beiden Fans aus Sandhausen und Aue schöne Weihnachten und guten Rutsch und ein sportlich hoffentlich erfolgreicheres Jahr 2025.
Dankeschön.
Tschüss.
Ja, ich kann es noch mal kurz ergänzen zu gerade. Also mein Bruder hat ja ein paar Jahre da gewohnt. Also das wäre jetzt die Antwort auf die Frage gewesen von dir.
Ja. Ihr wart ihr gemeinsam im Stadion dann, Stefan und du?
Nee, er war auf der Seite, also vielleicht auch ein bisschen speziell. In Sandhausen hast du die Pressetribüne auf der Gegengerade, da wo auch die TV-Kameras stehen. Mhm. Also sie sind quasi unter den TV-Kameras. Und der Presseraum ist aber in der Haupttribüne. Und die Sandhäuser stehen ja viele auf der Haupttribüne und in der Ecke da hinten. Das ist ja erst auch relativ neu, der Fanblock da.
Ja, wobei das, also als ich das Spiel gestern im Fernsehen angeguckt hatte, also so dieser Sandhausen-Fanblock sieht ja aus wie unser Aue-Auswärtsblock, wenn wir auswärts unterwegs sind, ne? Also so ein richtiger Fanblock und wo man mal ein Gefühl hat, die füllen einen ganzen Block, ist da nicht der Fall, oder? Das ist sehr verteilt. Wenn überhaupt halt Leute ins Stadion gehen.
Also im Vergleich zu vor ein paar Jahren ist da schon einiges gewachsen und ist sicherlich auch einfach schwieriger in einer kleinen Stadt, die auch kein großes Einzugsgebiet hat, und Überangebot an anderen großen Traditionsclubs. Ja. Ja. Also Karlsruhe ist unter einer halben Stunde, Waldhof Mannheim ist unter einer halben Stunde, TSG Hoffenheim ist unter einer halben Stunde, selbst Frankfurt ist ja anderthalb Stunden. Ja, also das, ich weiß ja auch nicht, was man sich dann vorstellt, wie soll das denn wachsen, wenn halt so ein Überangebot in der Region ist.
Ja, das stimmt. Gut, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Du hast von der Pressetribüne dann aus geguckt.
Genau.
Ja. Ging los und ja, gefühlt mit der ersten Chance geht Sandhausen dann 1-0 in Führung. Die Auer Mannschaft, die ja auch ich glaube nur, war das dann nur mit Vukancic, auf der einen Stelle dann verändert wurde im Spiel im Vergleich zum Ingolstadt-Spiel. Auf jeden Fall.
Ali Luna
kam wieder zurück. Wird dann auch nochmal einen Höhepunkt im Spiel bekommen. Genau, die zwei kamen auf jeden Fall wieder zurück. Niko Vukancic, herzlich willkommen wieder zurück in der Startelf. Nach der langen und schwierigen Verletzung hat er sich wieder hier hineingekämpft.
War aber auch schon in Ingolstadt in der Startelf.
Zum ersten, ja?
Ich bin mir ziemlich sicher.
ich dachte, gestern haben sie irgendwie Werbung dafür gemacht oder das so promotet zum Erst- oder Zurück in der Startelf. Auf jeden Fall freut es mich natürlich auch sehr, weil ich ja großer Niko Vukancic-Fan bin, wenn er jetzt wieder fit ist und auch so performt, wie es dann gestern der Fall war. Auf jeden Fall 1-0 nach 10 Minuten, ein wirklicher Downer, wenn man sich so überlegt, deswegen so meine Vorrede vorhin, was in den Köpfen der Mannschaft so los ist, dann nach 10 Minuten direkt wieder ein Gegentor auswärts zu bekommen, gegen dann gefühlt auch einen starken, spielstarken Gegner, wo man sich dann im Zweifel vorstellen kann, wie schwer es dann wird, eben hier entsprechend was zu holen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Also so eine spielerisch starke Mannschaft, motivierte Mannschaft, die hier trotz des Rückstands auf jeden einmal aufspielt und einen Traumfußball nach vorn spielt, habe ich ja schon selten erlebt. Und wir waren einfach dann die weitaus bessere Mannschaft und der Ausgleich hat dann zwar ein bisschen auf sich gewartet, aber wurde dann ja entsprechend gemacht. Wie hast du so unsere Tore vor der Halbzeit gesehen, Martin?
Also ich gebe dir absolut recht, ich dachte, es fällt das 1-0 für Sandhausen und die Scheiße fängt schon wieder an, aber das 1-1 von Ciaric extrem wichtig, das 2-1 mega schön rausgespielt mit dem langen Ball von Vukancic,
ne?
Also Vukancic bestimmt 50 Meter der Pass.
Absolut.
Wahnsinn. Und ich glaube, ja, das war wichtig, dass man auch mit drei Toren, also dass man das dritte Tor macht, weil... Ja, das war jetzt, ist ja so ein bisschen das Problem, dass du eigentlich in der ersten Halbzeit oft gut spielst und dann in der zweiten Halbzeit einfach zu viele Gegentore frisst.
Mhm.
Und im weiteren Spielverlauf kann man eigentlich sagen, immer wenn Sandhausen dran war, hat Aue halt direkt einen nachgelegt. Also das Beste war ja das Tor von Ciaric. Hat ja noch der Stadionsprecher die Durchsage gemacht, ne?
Ja.
Und Ciaric haut den da rein. Also das war ja Wahnsinn. Also die haben ja quasi in den Torjubel rein immer die Tore schon gemacht. Und ja, das 4-6, sorry, ich weiß nicht, ob man noch in der letzten Sekunde sich so einen Fall fangen muss. Aber das ist ja dann auch Ergebnismakulatur. Aber ja, also bei allem Offensiv, also alle Freude über die Offensive, sollte man aber auch mal gucken, die Gegentore teilweise dilettantisch verteidigt. Also
ja.
Schon auch krass schlecht.
Es sind und bleiben halt 4 Gegentore, da guckt man dann im Zweifel auch nochmal drauf.
Und richtig, was ich auch richtig krass fand, beide Innenverteidiger haben sich früh eine gelbe Karte geholt. Also Vukancic schon in der 14. und Kansa auch nochmal kurz vor der Halbzeit. Also hätte auch durchaus da nochmal mehr Probleme geben können, wenn jetzt der Gegner vielleicht nochmal dran gekommen wäre. Also ist auch so ein typisches Spiel, was du nicht unbedingt mit 10 Mann, mit 11 Mann zu Ende bringst.
Es sieht dann halt auch auf dem Blatt Papier aus wie so ein 6-4 und war ja während des Spiels auch immer gewisse Lockerheit drin, wahrscheinlich auch bei denjenigen, die das Spiel auch geguckt haben, ob vor Ort oder im Fernseher. Aber trotzdem hast du immer so irgendwie diese Angst drin, selbst 2 Tore kannst du halt trotzdem auch schnell aufholen und ist uns ja auch schon passiert. Und gerade in unserer aktuellen Lage würde es halt so gut passen, wenn du eben auswärts dann nochmal so einen großen Vorsprung dann verspielst und dann hast du ja auch 2 Situationen, wo sie einfach rankommen auf das eine Tor. Und trotzdem reagiert Aue halt so cool und macht dann im direkten Gegenzug halt immer wieder den alten Abstand daher. Also super gute Reaktion. Kicker 11 des Tages werden es ganz sicher nicht nur Omas Ciaric mit seinen 3 Toren, sondern auch einige andere in der 11 des Tages stellen. Also Pascal Fallmann hat, glaube ich, 2 Vorlagen auch gegeben. Ich glaube, bei der dritten war er auch dann nochmal so der vorletzte Vorlagengeber. Kilian Jakob auch eine Vorlage und ein Tor gemacht. Und
Pepic auch super Spiel.
Pepic nochmal mit seinem, was war das? Das war das letzte oder das vorletzte Tor.
Sechste, ja, genau.
Wo er einfach auch selbst das Tor machen kann, aber einfach den besser positionierten Kollegen dann neben sich sieht und einfach den Ball mit der Hacke dann noch weiter spielt, damit er ihn einfach reinhauen kann. Mega gut. Ali Lune, der sich einfach selbst beschenkt mit seinem Tor und seinen guten Leistungen in den letzten Wochen auf dem Spiel, auf dem Platz und nicht abseits davon. Also mich hat es einfach gefreut, dass es einfach auch mal die Spieler waren, die so ein bisschen jetzt in der Hinrunde vielleicht noch nicht so performt haben oder vielleicht denen es auch zu gönnen ist, dass sie einfach mal sich ein bisschen Selbstbewusstsein über Tore holen. Also ganz vorn halten Omas Ciaric, der schon eh immer so ein Fanliebling ist, auch mit seiner ganzen Krankheitsgeschichte in den letzten letzten zwei Jahren, der jetzt hier 3 Tore gemacht hat. Ali Lune hatte ich schon gerade gesagt. Oder auch ein Kilian Jakob, der auch so ein Läufer ist, der hinten verteidigen kann, aber auch nach vorne einiges machen kann. Und ich muss einfach nochmal drauf zu sprechen kommen, auf den Pass von Niko Vukancic. Es gibt halt Spieler, die machen auch solche Pässe und dann ist es im Zweifel mal, dass sie es halt irgendwie einmal in ihrer Karriere machen oder einfach mal so einen Ball durchrutscht. Ich bin mir 100%ig sicher, dass das halt kein Zufall ist, dass Niko Vukancic, und das hat man eben auch schon in den Spielen in der letzten Saison so gesehen, der trainiert das und der hat einfach ein Auge dafür. Ja? Also so einen Pass können einfach weniger Innenverteidiger spielen und wir können heilfroh sein, so jemanden bei uns in der Mannschaft zu haben, der hinten so ein Brecher ist. Ja, da muss er vielleicht so noch das eine oder andere dann im Zweikampfverhalten irgendwie dazulernen, aber eben auch nach vorne einfach so viel bringt. Deswegen, wie gesagt, ich bin super happy, dass Niko Vukancic wieder zurück ist und ja, insgesamt natürlich auch super happy, dass wir das Spiel mit einem Tennisergebnis 6-4 geholt haben. Und wie cool wär's doch, wenn wir das Rückspiel dann irgendwie auch 6-2 gewinnen, dann könnte man nämlich schon ein schönes Tennismatch machen, hier 6-4, 6-2. Game Set Match Aue, entsprechend Sandhausen wieder zurückschießen.
Wann haben wir zuletzt so viele Tore geschossen?
Ging, glaube ich, in Social Media schon rum. Ich glaube, gegen VfL Bochum haben wir mal 6-1 gewonnen zu Hause.
Das war im Schnee. 12 gewesen.
Das war, oder? War das so ein Schneespiel?
Wann haben wir das letzte Mal mehr als 2 Tore gemacht?
Mehr als 2 Tore? Ja. sage ich auch ja schon jede Folge. Wann haben wir mal ein Spiel mit mehr als 2 Toren Unterschied gewonnen? Das war, glaube ich, dieses Jahr gegen Dresden das einzige Mal.
Wir waren ja nur mit 2 Tore, genau. Aber also mehr als 2 Tore geschossen hat Aue zum letzten Mal im Februar gegen Halle.
Oh mein Gott, ey.
Und das letzte Mal so ein hohes Auswärtsergebnis, das ist schon, das müsste das 5-0 gegen Fürth gewesen sein.
Also das und war das Ganze ja auch, 18. Dass Marcel Bär ja auch, also hat er eine Vorlage und auch ein tolles Spiel gemacht, ne? Aber selbst er kein Tor geschossen, Marvin Stefaniak bekannterweise gar nicht mitgespielt. Schön, dass einfach auch jetzt hier Kian Jakob, Omas Jaric auf den Außen halt performen. Super gut. Und ja, es ist halt mal wieder so ein Auf und Ab in der Mannschaft. Ne? Man fragt sich immer, warum nicht immer so? In dieser engen Tabelle brauchst du nur ein paar weniger Punkte und du spielst halt direkt um den Aufstieg mit. Dieses Hin und Her sieht man auch, wenn man sich die Tabellen anguckt und nicht jetzt so die Abschlusstabellen nach 90 Minuten, sondern wenn man mal aufteilt nach erster Halbzeit und zweiter Halbzeit, denn da gibt's ein spannendes Ergebnis, Martin. Willst du es uns mal zeigen oder erklären?
Na, ich jetzt aus dem Kopf, ich glaube, erste Halbzeit ist Aue Zweiter und in der zweiten Halbzeit Letzter.
Genau, ja. Also, wenn nach 45 Minuten die Spiele zu Ende wären, wäre man da auf dem direkten Aufstiegsplatz und sonst direkt als Letzter abgestiegen. Haben wir ein Konditionsproblem vielleicht, Martin?
Wir hatten ja mal darüber diskutiert, ob man einfach sagen muss, kann, es ist nicht die Qualität, um 90 Minuten zu dominieren, okay. Ich glaube, das hatten wir mal bei Deutschland gefragt. Natürlich, der Gegner hat dann nichts mehr zu verlieren, er haut alles rein und dann macht er nochmal ein Tor. Und häufig konnten wir halt nicht nachlegen, das ist das Problem. Dann hatten wir halt so 1-2 Tore Führung und haben dann noch ein Unentschieden geholt oder halt knapp gewonnen. Und es gab ja auch diese Horrorstatistik, wir haben ja auch oft vor der Heimkurve jetzt ewig kein Tor geschossen, außer jetzt gegen Fern mal wieder.
Ja, ja.
Und also weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht weniger Kondition als so eine Mischung aus Spielverlauf. Und ja, man hat natürlich nicht die Dominanz, um alles zu kontrollieren. Wobei natürlich, wenn ich jetzt mal an die Aufstiegssaison zurückdenke, mit Pavel Dotschev, da waren es ja häufig einfach 1-0, 2-0, also so ganz knappe Ergebnisse, die dann auch gehalten wurden. Ja. Und da war die Defensive einfach viel stärker. Also wir fressen ja wahnsinnig viel Gegentore. Das hatte ja auch zum Beispiel Marcel Bär auch im Interview gesagt bei uns, dass das einfach so Basics sind und das natürlich ja eher so das Problem ist, dass die Verteidigung nicht stabil genug ist. Also wir haben schon 33 Gegentore. Ist ja auch einfach mal echt echt krass so, ne? Also
31 Gegentore in 18 Spielen, das ist halt einfach viel zu viel. Man probiert ja schon mit verschiedenen Innenverteidigern und auf den Außen, aber ja, das ist tatsächlich, glaube ich, die Problemstelle aktuell in der Mannschaft. Du hast wieder nach dem Spiel tolle Interviews geführt mit zwei Helden des Spiels, nämlich einmal Kilian Jakob und Omas Jaric. Ich würde vorschlagen, wir hören mal bei Kilian Jakob rein.
Ja, Kilian Jakob bei uns am Mikrofon, heute auch ein schönes Tor zum 1:1. Hast du schon mal so ein verrücktes Spiel mit 10 Toren gesehen?
Ehrlich nicht, nein. Also, dass es dann so hoch auch ausgeht in der zweiten Halbzeit und so viele Tore fallen, hätte ich da nicht gedacht nach der ersten Halbzeit. Aber ja, gewonnen, damit kann man zufrieden sein.
Dein Tor zum 1:1, ein absolutes Traumtor oder nach dem 2:1, sorry, nach dem Pass von Niko Kancic?
Ja, also ich gehe tief, Nico spielt den Ball und dann stehe ich allein vor dem Tor und dann haue ich ihn halt rein. Also mich freut es, dass ich da das Tor mache und ich der Mannschaft da helfen konnte. Ja, einfach zufrieden mit dem Spiel. Wir haben eine andere Leistung gezeigt als in den letzten Wochen. Jetzt letzte Woche gegen Ingolstadt war schon mal wieder ein Schritt, wo wir defensiver besser standen. Aber ja, können wir zufrieden sein.
War die Führung vor der Halbzeit der Schlüssel zum Erfolg heute oder wie würdest du das sehen? Also in vergangenen Spielen hätte man das Spiel vielleicht sogar verloren, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben halt einfach an unsere Stärken geglaubt und auch nach Rückstand haben wir halt offensiv dann auch immer die Qualität, wo wir jetzt in Ingolstadt nicht aufs Tor geschossen haben und den Torwart mal geprüft haben, das haben wir heute gemacht. Und dann gehst du halt mit dem 3:1 in die Pause und ich fand, wir standen defensiv sehr gut in der ersten Halbzeit. Es war dann in der zweiten Halbzeit ab und zu dann nicht so der Fall, wo er dann auch Sandhausen gute Chancen hatte, beziehungsweise auch die Tore macht. Aber dann haben wir wirklich im Gegenzug auch immer wieder den Führungstreffer oder ein neues Tor gemacht, dass dann immer der alte Abstand auch wieder da war. Und ich glaube, das ist für den Kopf, für die Sandhausen dann auch nicht so einfach, wenn du ein Tor machst und im Gegenzug eigentlich schon wieder eins fängst. Ja.
Das ist unsere letzte Folge dieses Jahr. Deshalb noch eine Frage zum Schluss. Wie feierst du Weihnachten und was wünschst du dir fürs nächste Jahr?
Weihnachten ganz klassisch mit der Familie, mit dem Opa, Weihnachtsbaum zu Hause mit Eltern und Bruder. Ja, einfach eine besinnliche Zeit. Und ja, für nächstes Jahr wünsche ich einfach, dass wir wieder gut mit dem neuen Trainer dann in die Saison starten, in die Rückrunde und dass wir eher nach oben schauen als nach unten. Und da brauchen wir jetzt erstmal nächste Woche gegen 60 drei Punkte. Dann kann man auch Weihnachten richtig genießen und hat dann eine schöne Zeit. Und wünsche allen mal frohe Weihnachten schon mal so.
Dankeschön. Wünsche dir auch gute Rückfahrt.
Dankeschön. Ciao.
Ja, Kilian Jakob, das ist der richtige Spirit, bevor wir an Weihnachten denken. Denkt er auch erstmal noch an das letzte Spiel gegen 1860 und sagt, wir brauchen erstmal drei Punkte, um dann in Ruhe Weihnachten feiern zu können. Guter Typ, oder, Kilian Jakob?
Absolut. Also echt super, super angenehm.
Gerade nochmal geguckt, Kilian Jakob ist in dieser Saison tatsächlich der notenbeste Spieler von Aue, von uns. Also hat eine Kickernote von 3,07 bei 17 Spielen, davon 15 benotet. Das ist schon eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass er ja auch gerade in der letzten Saison eher so von der Bank kam, Linus Rosenlöcher da eher auf links außen gesetzt war. Und er nur ab und zu oder vielleicht mal die Krankheitsverletzung oder die Krankheitsersatz für Linus dann irgendwie war. Jetzt hat er sich festgespielt, sogar auch eher in einem offensiveren Part. Kilian Jakob, Top-Hinrunde gespielt, würde ich sagen. Ein anderer, der jetzt eher weniger eine Top-Hinrunde gespielt hat, weil er einfach auch nur ein paar wenige Einsätze hatte, aber dann doch jetzt im Sandhausen-Spiel natürlich überperformt hat, war Omas Jaric. Und auch mit Oma hast du ein Interview geführt, Martin.
Omas Jaric heute bei uns am Mikrofon. Super Leistung heute. 3 Tore hast du wahrscheinlich selber auch in deiner Karriere selten erlebt, oder?
Ja, war ja für mich das erste Mal. Es macht mich unfassbar stolz. Ich bin einfach extrem glücklich. Vor allem nach dem 3:2 auch, wo wir wieder so einen Nackenschlag bekommen, direkt das 4:2 gemacht. Und wir sind so extrem glücklich auch über die 3 Punkte. Die letzten Wochen haben so wehgetan. Vor allem auch das Spiel letzte Woche. Und ja, heute umso besser.
Nehmen wir uns nochmal mit zur Torabfolge. Wie würdest du deine Tore beschreiben? Das zweite sicherlich wahrscheinlich das schönste Tor. Ist auch ein Kandidat für das Tor des Monats, oder?
Ja, hoffentlich. Wäre schön. Das erste haben wir überragend ausgespielt. Das zweite, ja, der Seitfallzieher. Und das dritte auch ein einfacher Ablauf, den wir üben halt mit einem langen Ball, Cello verlängert, ich lange geflacht, so muss der Abschluss auch letztendlich sein und ja, extrem glücklich.
Nach dem Tor bist du zu deiner Familie gerannt, habe ich das richtig gesehen?
Ja, es war mein Vater da, mein Onkel, nicht mein Onkel, von meinem Vater, der beste Freund und sein Schwager. Ja, die Familie ist mir so wichtig, vor allem auch in der Zeit, wo ich krank war, standen sie so nah bei mir, das war auch egal wer, es waren auch meine besten Freunde, meine Freundin, meine Mutter tagtäglich ist neben mir eingeschlafen im Krankenhaus, darum macht mich das so stolz auch, sowas einfach wiederzugeben, weil alles, was ich mache, mache ich auch für meine Familie, für die Mannschaft und ja, ist ein tolles Gefühl einfach.
Super, ist unsere letzte Folge vor Weihnachten, deshalb noch eine Frage zum Abschluss. Wie feierst du Weihnachten und was sind deine Wünsche für an unsere Hörer oder vielleicht auch deine Wünsche für die Mannschaft von nächstes Jahr?
Ja, ich wünsche auf jeden Fall erstmal allen eine frohe Weihnachtszeit. Ich feiere ja nicht so Weihnachten, muss ich sagen. Mit meiner Freundin feiere ich es ab und zu, da habe ich die letzten 4 Jahre gefeiert. Wir zu Hause machen jetzt nicht so was Großes, wird aber trotzdem familiär sein, vor allem auch die Pause, dadurch, dass ich relativ weit von meiner Familie entfernt bin, bin ich froh, erstmal auch eine Zeit lang zu Hause zu sein. Und ja, mal schauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, allen eine frohe Weihnachten. Alle sollen gesund auch ins neue Jahr kommen. Und es freut mich, wenn wir uns dann nächste Woche nochmal im Stadion sehen und im neuen Jahr.
Dankeschön. Komm gut wieder nach Hause.
Kein Problem. Ciao. Kein Problem. Ciao.
Ja, schönes etwas, ja, geht einem nahe, glaube ich schon, wenn man Oma so hört und klar ist, jeder, der Fußball spielt und 3 Tore schießt, ist dann happy nach dem Spiel, aber aus seinen Aussagen hat man halt schon sehr gehört, wie glücklich er ist und auch, sagen wir, auch für die Mannschaft, er sich sehr freut nach den schwierigen letzten Wochen, dass man so performt hat und wie stolz muss der Vater da mit seinem Kumpel und seinem, was war es noch, Bruder irgendwie auf der Tribüne sitzen, wenn er da unten einfach seinen Sohn spielen sieht und der einfach mal 3 Tore schießt mit Fallrückzieher und so weiter. Also ja, wahrscheinlich bisher das Spiel des Lebens für Omar Ziyarić in der 3. Liga.
Absolut. Und ich musste auch ziemlich lange noch auf ihn warten. Er hat dann noch ewig draußen, Also er war später da, als da hat die Pressekonferenz schon oben angefangen und da war er immer noch nicht da. Also war ja dann noch erst beim FCE-TV im Interview und danach dann bei uns, was ich auch ein bisschen unsicher, ob er uns jetzt ein Interview noch geben darf oder nicht. Also,
das ist eigentlich das Erste, was wir da rein gucken, ob Martin oder Tobias da sind, weil die doch immer die besten Interviewpartner sind.
Und eine ganz coole Sache, ihm wurde auch der Ball gesichert, also hat dann alle aus der Mannschaft darunter geschrieben. Mhm. Nico Vukancic rannte dann mit dem Ball rum und hat dann die Unterschriften eingesammelt. Und wir werden das dann noch ein bisschen nachbearbeiten. Man hört ja auch schon im Hintergrund laut die Partymusik aus der Auer Kabine, die man dann ja auch sogar im Presseraum nach oben hören konnte während der Pressekonferenz. Also habe ich mir sagen lassen. Also relativ entspannt und locker. Und sowas habe ich auch noch nicht gesehen, dass du quasi vor dem Eingang der Kabinen die Mixzone hast. Also das war alles nochmal deutlich kleiner als in anderen Stadien da.
Ja, super cool. Und ja, auch schön, dass wir jetzt auch da so vor Ort mittendrin mitspielen dürfen und uns einfach ein paar Interviews holen dürfen, was ja sonst eigentlich immer nur die Presse machen darf oder vielleicht auch noch die Pressevertreter machen dürfen. Und da ist ja auch noch einer aus unserem Presseteam über den Weg gelaufen, Max, der die Spielberichte schreibt und sonst auch auf Social Media viel für den Verein ehrenamtlich tut. Da nochmal unseren herzlichen Dank dafür. Mit Max hast du auch nochmal ein kurzes Gespräch geführt.
Bei unserem Mikrofon Max. Hallo Max, sowas erlebt man auch nicht häufig, oder?
Nee, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, heute den langen und erschwerlichen Weg nach Sandhausen auf sich zu nehmen, um dann 10 Tore zu sehen und diese fallen dann hauptsächlich beim SV Sandhausen und wir können über einen sehr furiosen Auswärtssieg uns freuen.
Ja, ist doch cool. Das Jahr geht ja sehr zu Ende und bald steht Weihnachten an. Wie verbringst du Weihnachten und was sind deine Wünsche fürs nächste Jahr?
Ich tingle jetzt an durch alle Familienzimmer, besuche jeden Verwandten in der Heimat, esse Unmengen Stollen, Unmengen Gänsebraten und bereite mich dann auf die furiose Rückrunde mit Jens Hertel vor.
Also dein Wunsch ist, dass wir aufsteigen.
Wir ziehen das jetzt durch. Ich nehme jetzt die Euphorie und den Überschwang von diesen 6 Touren mit und ich denke, mit einem erfolgreichen Jahresabschluss, wo hoffentlich alle ihren Arsch ins Erzgebirgsstadion bewegen, ziehen wir dann im Januar richtig an und wer weiß, was dann rauskommt.
Danke, Max.
Ja, allen Hörern von euch schönes Fest, besinnliche Tage, genießt das Miteinander, bereitet euch auf die Rückrunde vor und hört weiter den Auer-Podcast und verfolgt den FC Erzgebirge auf allen Kanälen.
Dankeschön.
Sehr gut, gleich noch eine Werbebotschaft mit untergebracht. Und eine Werbeansage, dass doch alle mit zum letzten Spiel kommen sollen. Sehr cool. Und er hat uns auch die Vorlage schon gegeben für unser nächstes Thema, denn ich hatte es schon am Anfang gesagt, jeder weiß es, wir haben einen neuen Chefcoach ab 01.01.2025. Der Verein hat auch bekannt gegeben, dass er jetzt auch schon zum letzten Heimspiel kurz vor Weihnachten mit im Stadion dabei sein wird, um seine neue Mannschaft live zu sehen. Jens Hertel wird neuer Chefcoach von unserem FC Erzgebirge Aue. Martin, was hat das mit dir gemacht, als du diese Nachricht gehört hast?
Na, ich habe große Hoffnung, dass er mich bald zum Heimspiel mitnimmt. Wohnt ja in der Nähe von Potsdam. Aber Jens Hertel ist ja, ich glaube, wenn man irgendwen fragt, wer könnte mal Trainer in Aue werden, wurde das schon seit Jahren gesagt. Also ist so ein typischer Kandidat, der ja in Aue immer gehandelt wird. Und ich denke mal, er wird auch einen großen Kompromiss gemacht haben, dass er jetzt nach Aue geht. Also wenn man jetzt überlegt, bei welchen Vereinen er vorher war, also bei Braunschweig wird er ziemlich gut verdient haben, denke ich mal, als Cheftrainer. Und ja, also ich denke, er hatte jetzt einfach Bock, Aue zu übernehmen. Und als das ja früher schon mal diskutiert wurde, da war er, glaube ich, in Rostock ja auch gerade erst weg, ne? Also ja. Ich glaube auch vor seiner Station in Braunschweig war er auch schon mal bei Aue im Gespräch. Und ich denke einfach, dass das, das ist schon eine logische Wahl. Da gibt es jetzt große Erwartungen. Er ist vielleicht aber auch der Trainer, der den Verein, also der dann auch von den Fans schon einfach Kredit bekommt. Und ich bin aber gerade so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich alles bewerten soll, jetzt den ganzen Übergang von Pavel Dotschev. Also ich weiß halt nicht, wie man sich vorgestellt hat, die Saison mit ihm halt, hätte man dann mit die Saison mit ihm beenden sollen. Also das frage ich mich schon. Das ist ja, für mich ja. Ein Rätsel, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Und Mats Heidrich war ja auch bei Magenta Sport im Interview, also im Podcast. Weiß nicht, ob du das gehört hast.
Nee, was hat er da gesagt?
Ja, da ging es so ein bisschen darum, dass man es eigentlich erst in der Winterpause sagen wollte. Also wenn ich das richtig aus dem Kopf noch weiß. Und ja, da wurde auch nochmal nachgefragt, wie das dann durchgestochen wurde. Und da hat er jetzt nicht so richtig eine Aussage zu gemacht. Aber ich würde jetzt nicht zu viel spekulieren, dass die Aussage sein sollte, dass es halt von Pavels Seite gekommen sein muss. Klang für mich schon so, dass man dann auch enttäuscht war, dass es halt rausgekommen ist. Und natürlich, also wenn man sich jetzt vorgestellt hätte, wenn Pavel Dotschev 2-3 Spiele in Folge verliert, dann wäre immer die Diskussion gewesen, ist der Trainer noch der Richtige? Und man muss ja jetzt auch die nächste Saison planen. Also die Verträge laufen aus, ein Haufen Verträge laufen aus. Und ich weiß halt nicht, ob man mit so einer Lame Duck hätte noch weitermachen können jetzt.
Ja, immer eine beschissene Situation dann, ne? Also im Zweifel hätte dann auch der Verein hier wenig richtig machen können. Man kann es aus einer Brille sehen, dass es natürlich auch fair vom Verein ist, frühzeitig dem Trainer über neue Wege zu informieren. Und dann ist es legitim, finde ich, absolut, dass man eben als sportliche Führung auch entscheidet, auf diesem Traineramt jemand Neues installieren zu wollen, wenn auch nicht kurzfristig, sondern eher mittelfristig eben zum Beginn der neuen Saison. Was aber halt praktisch einfach ja wirklich zu dieser Lame Duck dann kommt, wie du es beschrieben hast, weil halt einfach der alte Trainer, was soll er denn machen, mit welchem Aktionismus und welcher Motivation soll er denn jetzt in die neue Saison gehen und immer so einen Schatten hinter sich zu haben. Der Name, der neue Trainer wird dann wahrscheinlich auch irgendwann bekannt gegeben worden sein, ihn immer im Hintergrund zu haben und jede Niederlage, die in Aue ja dann doch auch ab und zu passiert, führt dann zu Riesendiskussionen. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt auch der Meinung, eher so ein ja, das ist, glaube ich, auch in der letzten Folge mit Tobi und du so besprochen. So ein Ende mit Schrecken, das ist dann so. Ich glaube, Pavel ist mit großen Lorbeeren jetzt auch erstmal so ein bisschen nach Hause geschickt worden, gerade so von Fans. Ich hab gehört, in Ingolstadt, oder? Da gab es auch so
Pavel, genau, Pavel Dotschew.
Genau, in Banner, Pavel Dotschew rufe. Er wird immer die Ikone bleiben, auch trotz jetzt auch seines erneuten Rückzugs vom Traineramt. Hat super viel Errungenschaften für uns, aber es gibt jetzt eben neue Wege, und dann finde ich es halt auch gut, dass man sich jetzt auch rechtzeitig und zeitnah getrennt hat,
aber,
und nicht so ein Hin und Her dann im Rest der Saison noch mit sich.
Aber eine Sache, die möchte ich da nochmal zur Diskussion stellen, also warum sagt man dann einfach früher, es ist Schluss? Also der Verein hätte dann einfach sagen müssen, ja, so Pavel, das wird jetzt nichts mehr. Ja. Und dann ist vielleicht einfach in der Winterpause Schluss, und dann machst du noch die Spiele.
Ja.
Und also das Einzige, was sich mir erschließt, ist, man will keine zwei Trainer bezahlen, weil, also wer löst einen Vertrag auf, der noch ein halbes Jahr geht? Also es macht ja nur Sinn für Pavel jetzt, also finanziell macht es für Pavel ja nur Sinn, wenn er was Neues hat.
Klar.
Und ist ja auch legitim. Und ich meine, ist jetzt einfach auch eine Sache, die schmerzhaft ist für alle, glaube ich. Also ich glaube, wie es dann am Ende gelaufen ist, die Spekulationen, die dann teilweise in der Presse liefen, waren ja auch unsäglich. Also gerade so was Verwandtschaftsverhältnisse und so angeht, da ist überhaupt nichts bewiesen, und das ist einfach ganz wilde Spekulation.
Auch dass der Verein dann wieder gezwungen wurde, so eine Klarstellung eben nochmal zu veröffentlichen, dass eben, ich glaube, es ging um Enrico Kern und jetzt, dass er da irgendwie auch so mitspielt, dann irgendwie in diesem Trainergeschäft. Das hätte alles nicht sein müssen. Ich finde es aber dann auch auf der Seite unpassend von manchen Medienvertretern, von manchen Journalisten der Boulevardpresse, die jetzt schon wieder den Untergang des Fußballs in Aue prognostizieren, weil es eben jetzt das passiert ist, was passiert ist. Das finde ich dann irgendwie auch schon wieder unpassend. Passt aber vielleicht halt auch zu manchen Journalisten, die halt auch eher so die gelb-schwarze Brille aufhaben und halt klar auch immer die Aufgabe haben, über Aue mit zu berichten, aber wenn dann halt mal sowas passiert, dann halt auch schon gleich wieder den Mega-Bang dahinter sehen und sagen, guck mal, was hier passiert, jetzt geht's den Bach hinunter. Wollen wir doch mal sehen, ja, was jetzt passiert, und können wir uns dann einfach noch mal ein paar Monaten oder vielleicht auch ein paar Jahren angucken, ob diese Entscheidung jetzt wirklich dafür gesorgt hat, dass es in Aue den Bach runtergeht oder nicht. Wie gesagt, das finde ich dann auch von manchen Journalisten einfach übertrieben, aber passt halt vielleicht auch manchmal zu ihrem Geschäft, zu ihrer Presse, zu ihrem Erzeugnis, was sie da irgendwie verkaufen müssen.
Ja gut, aber guck dir jetzt Sandhausen an, also mich würde wundern, wenn Zetoristisch morgen noch Trainer ist, ne, also der Präsident, der stand da in der Mixed Zone und hat gesagt, das war heute ein Genickschuss, und also es würde mich auch wundern, das sind dann so die beschworenen Mechanismen, ja, dass wenn einmal jemand wenn einmal einer auf der Liste steht, dann ist es halt auch oft
schwierig. Jens Hertel, tatsächlich, wie du es geschrieben hast, ja schon einige Male bei uns auf dem Zettel gewesen, wenn es um neue Trainer in Aue ging. Ich will mir erstmal gar kein Bild machen. Ich glaube auch, so ein namhafter und jemanden, der die dritte Liga gut kennt, ist erstmal jetzt keine schlechte Wahl. Aber ich bin halt schon auch immer sehr optimistisch an die Trainer rangegangen, egal ob sie Spilewski hießen oder Timo Rost. Ja? Also wie hoch haben wir Timo Rost gechest, der dann irgendwie mit großen Vorschusslorbeeren nach Aue gekommen ist, und was dann aus beiden Trainern halt geworden ist, das wissen wir dann halt auch. Ich glaube, Timo Rost hat aktuell immer noch keinen neuen Verein nach uns jetzt gefunden. Sagen wir mal, so eine ähnliche oder gewisse Euphorie verspüre ich jetzt auch schon so in meiner Bubble. Aber die will ich so ein bisschen nicht an mich rankommen lassen. Deswegen wollen wir mal gucken, was hier passiert. Ich habe ein paar Sachen und ein paar Infos zu Jens Hertel rausgesucht, Martin, und mache ein kleines Quiz daraus mit dir. Wie alt ist Jens Hertel, Martin? Was denkst du? Schätz mal.
Der ist 1969 in Rochlitz geboren, also 59.
Ach gut, du hast, macht das Quiz wenig Sinn. Das stimmt, 55, hat mich überrascht, weil immer, also gut, ich bin halt auch jetzt nicht mehr der Jüngste, wahrscheinlich liegt es daran, ist aber tatsächlich schon 55, wenn man so denkt, so ja, bestes Fußballeralter oder Traineralter. Ja, ist halt schon ein gewisses Alter, hat früher selbst natürlich Fußball gespielt, auf welcher Position? So?
Abwehr, oder?
Ja, war in der Abwehr als Libero tatsächlich. Gibt es heute nicht mehr. Klassischer Libero, früher hauptsächlich bei Union Berlin. Also sagen wir, die meisten Spiele hat er bei Union Berlin gemacht, damals noch in der Regionalliga. Dann hat er auch noch für Sachsen-Leipzig gespielt. In Babelsberg hat er auch gespielt.
Ja, deshalb wohnt er ja auch in der Nähe.
Genau, Anfang der 2000er und ist dann in den Trainerjob übergegangen, jetzt auch schon seit 20 Jahren Trainer tatsächlich und ist dann über die U19 von RB Leipzig nach Magdeburg gekommen und ich glaube, das war so seine größte und erfolgreichste Station bisher, hat da die Magdeburger von der vierten in die dritte Liga geholt und dann auch in die zweite Liga, wo sie heute noch sind, hat dann in Rostock einen Trainer abgelöst. Wer ist das? Wer war das? Wer war vor Jens Hertel in Rostock Trainer?
Pavel Dotschev.
Pavel Dotschev, richtig. Hat da auch 3 Jahre in Rostock verbracht. Und ja, du hattest schon gesagt, in Braunschweig war er jetzt zuletzt und ist dort aber, ich glaube, aber schon letzte Saison dann entlassen worden. Und seitdem, tatsächlich auf Trainersuche. Eine Personalie ist noch ganz interessant mit einem gewissen Aue-Bezug, nämlich sein Co-Trainer war Ronny Thielemann, genau. Wer ist Ronny Thielemann?
Ja, das hatte Tobias ja letzte Woche schon mal gesagt, er war bei Aue und bei Sachsen-Leipzig und der ist in Schlema geboren, also kommt aus der Region.
Genau.
Das ist jetzt aktuell halt die Frage, Co-Trainer bei RB Leipzig U19.
Genau, ist jetzt die Frage, ob er vielleicht als Co-Trainer wieder mitkommt. Wobei ich, glaube ich, auch vom Verein schon vernommen hatte, dass eigentlich die Co-Trainer alle bleiben sollen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Aber gut, also wer weiß, wie es zur nächsten Saison aussieht?
Ja, das stimmt. Ja, das muss man natürlich gucken, wie es dann zur neuen Saison geht. Vielleicht macht man erstmal auch so weiter in der Rückrunde mit dem aktuellen Co-Trainer-Staff und dann im neuen Jahr geht es dann nochmal vom Neuen los. Schauen wir doch mal. Gut, also das erste Spiel wird Jens Hertel dann im neuen Jahr gleich mal mit einem Auswärtsspiel in Hannover starten. Und das erste Auswärtsspiel ist dann eine Woche drauf zu Hause gegen Osnabrück.
Heimspiel,
genau.
Anderes Heimspiel. Heute mal gewonnen, Osnabrück.
Seit langem mal wieder und haben sich, glaube ich, weiß nicht, ob sie jetzt immer noch Letzter sind, aber haben mal wieder 3 Punkte geholt. Da sind wir schon beim Ausblick. Bist du zur Mettenschicht dabei, Martin? Nee. Gegen 60. Schaffst du nicht? Dann war ja das Spiel gegen Sandhausen. Ist doch eigentlich ein schöner Jahresabschluss, dann gleich so ein 6-4, das dann gleich zugelassen. Ich glaube, am Samstag ist das Spiel.
Samstag um 14 Uhr. Ganz kann man normal. Auch im Bayerischen Rundfunk sehen oder MDR. Eins von beiden.
Okay. Ja, aber viel besser ist es natürlich, ins Stadion zu gehen, wofür ich auch nochmal riesen Werbung machen würde. Wer noch Geschenke braucht, guckt in den Fanshop, findet man immer was. Oder macht auch gleich euren Lieben so ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und nehmt sie mit zum Spiel gegen 1860. Ich finde es super, nicht nur für die Auswärtsfahrer jetzt, die belohnt wurden mit den 6 Toren in Sandhausen, hat dieses Spiel, glaube ich, jetzt nochmal so einen Push gebracht, dass doch nochmal der eine oder andere sagt, ach komm, zum letzten Spiel fahre ich nochmal in Schacht und guck mir nochmal die Wismut an. Also wenn ihr
Mitglied kann man auch noch werden.
Wenn ihr noch überlegt, zum Spiel zu gehen, überlegt nicht länger, sondern kauft euch ein Ticket, werdet Mitglied und guckt auch noch mal im Fanshop vorbei. Da gibt es vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk noch. Was haben wir noch auf der Liste, Martin? Helge der Woche. Es gibt auch einen neuen Helge-Post, beziehungsweise es gab einen Helge-Post.
Es gab sogar 2. Danke an die Trainer, an meine Trainer in meine Amtszeit.
Ja.
Und da war noch Gerd Schädlich dabei und Daniel Meyer.
Sehr, sehr altes Foto, ne? Also schon einige Jahre her.
Ich glaube, es war zu seinem 60. wahrscheinlich, ne? Das wurden auch so ein paar alte Fotos und im Hintergrund gezeigt. Guck mal, hier sogar noch Lutz Lindemann. Und natürlich Pavel Dotschev.
Natürlich.
Und das zweite Foto war, danke heute für einen schönen Abend, mach's gut. Pavel, ich danke dir von Herzen. Da war ja in einem italienischen Restaurant essen. mit ein paar aus dem Staff auch. Kurt Torwart Trainer, Mannschaftsbetreuer ist das, glaube ich, der andere noch. Und also Zeugwart. Ja. So. Und mit Pavel halt nochmal essen. Ja. Hätten wir gerne beides verlinkt, aber es ist beides leider schon
wieder gelöscht worden. Ach man. Also einfach auch da noch mal einen Tipp, Helge folgen und Screenshots machen, wenn man solche Sachen teilen möchte. Gut, dann haben wir es auch schon. Das war die letzte Folge für dieses Jahr von eurem Lieblingspodcast von uns. Martin, Weihnachten steht vor der Tür. Wie feiert denn ein Martin Weihnachten?
Weiß ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall zwischen Weihnachten und Silvester in Hamburg.
Oh, was machst du da?
Ich bin auf dem Chaos Communication Kongress.
Ah, das stimmt. Der ist ja immer zu der Zeit, ne? Mhm. Da wirst du mich leider nicht antreffen, weil ich in der Zeit zu Hause im Vogtland bin und mit der Familie dann, also mit meiner Familie, mit meiner Familie, Weihnachten nochmal nachfeiere. Ansonsten bin ich hier Heiligabend dann mit der Schwiegerfamilie hier in Hamburg. Und wir feiern dann kulturell ein etwas anderes Weihnachten, aber der Stollen darf nicht fehlen. Dann gibt es ein gutes Essen zum Heiligabend und natürlich die Frank Schöbel Weihnachten in Familie LP wird gespielt. Sagt dir Frank Schöbel Weihnachten in Familie etwas, Martin?
Nee.
Nee, so, jetzt bitte ich alle Hörerinnen und Hörer, doch mal Martin Links zu schicken mit euren Lieblings-Frank-Schöbel-Songs. Weihnachten in Familie ist so ein klassischer, also ich habe noch die Schallplatte früher gehabt, hatte glaube ich im Osten dann jeder, weil das die Weihnachtsschallplatte war. Frank Schöbel ist ja so dieser alte DDR-Schlagerstar, jetzt heute ja immer noch aktiv und der hat mit seiner damaligen Frau und den zwei Töchtern eine Weihnachtsplatte aufgenommen mit einigen Weihnachtsklassikern, aber auch so ein paar selbstgeschriebene Hits. Und ja, wie gesagt, im Osten kennt's jeder. Also mach mal gerne den Test und sprich mal Leute auf das Weihnachten in Familie Album von Frank Schöbel an. Wie gesagt, in meinem Bekanntenkreis, jeder hatte diese Platte zu Hause. Ich hätte mich gefreut, Tobias diese Frage zu stellen. Vielleicht schicke ich sie ihm mal. Oder wir machen daraus einen Social-Media-Post, ob Tobias Frank Schöbel kennt und dieses LP, dieses Album. Nun gut, dann sind wir durch, oder?
Ja.
Dann sind wir durch für dieses Jahr. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Kommt mal runter. Denkt vielleicht auch mal wenig an Fußball. Denkt wenig an Job oder allen anderen Kram, der so passiert. Genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Wir wünschen euch ein ganz tolles, gesundes, vor allem gesundes und erfolgreiches nächstes Jahr. Ich glaube, es wird nach sehr, sehr viel auf dem Fußballplatz passieren. Das werden wir mit euch gemeinsam wieder begleiten. Die neue Folge kommt dann gleich im Januar irgendwann. Und ja, wir wünschen Kian, Jakobs Opa und uns allen, glaube ich, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.